Also, mein Bruder Kurt Vetterle hat gestern Abend etwas gesagt oder hat ein Beispiel benutzt. Die Pathologie im Keller des Spitals, da werden die Leichen geöffnet und seziert. Da wird geschaut, warum ist der Patient gestorben. Und er hat schon mal mit dem Skalpell den Körper aufgeschnitten und gesehen, dass einiges krank ist. Ich werde jetzt heute Morgen die einzelnen Organe genauer betrachten. Also wir bleiben noch ein wenig in der Pathologie und es ist immer noch ein wenig unangenehm für die Zuhörer, für uns mit diesen angefallenen Organen zu beschäftigen. Aber ich denke, es ist wichtig, eben aus dem Grund, wenn wir Seelsorge betreiben wollen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die Probleme haben, wirklich zu erkennen im Tiefsten, was verursacht diese Probleme. Ist die Sünde schuld? Ist der äußere Umstand schuld? Ist das Problem, das geschilderte Problem schuld? Was ist das Problem? Was spielt da alles mit zusammen? Diese Dinge sind sehr wichtig, wenn wir dann eben richtig beraten wollen und den Menschen anhand von Gottes Wort helfen wollen, sodass Dinge in ihrem Leben wirklich im Tiefsten verändert werden. Mein Vortrag heißt, wie sehr beeinflusst die Sünde unsere Beziehung zu Gott? Man könnte auch sagen, wie sehr beeinflusst die Sünde uns, unsere Konstitution und dann eben auch die Beziehung natürlich zu Gott. Zuerst etwas zum Ablauf. Ein paar grundsätzliche Dinge, das sind einfach so ein paar grundsätzliche Wahrheiten, wo ich nicht gewusst habe, wo soll ich die hineinpflanzen. Die werde ich jetzt einfach so am Anfang bringen. Dann Punkt 1, Sünde beeinflusst das Denken. Punkt 2, Sünde beeinflusst den Willen, unser Wollen, unser Denken. Und drittens, Sünde beeinflusst das Fühlen. Und der vierte und letzte Punkt, das ist eigentlich der kürzeste, biblische Lösungsansätze. Zuerst also etwas zur Einleitung. Einleitend, wir alle, die wir uns für Seelsorge interessieren oder nicht, müssen wissen, was für Einflüsse hat die Sünde in unserem persönlichen Leben. Kurt hat im Vortrag gestern etwas von der innewohnenden Sünde gesagt. Und dieser Begriff kommt in Römer 7, Vers 17 vor. Das ist also ein biblischer Begriff, die in uns oder die innewohnende Sünde. Die Gute Nachricht Bibel sagt, die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Also die hat sich nicht irgendwann erst im Laufe unseres Lebens eingenistet, sondern die hat sich schon bei der Zeugung hat die sich eingenistet. Die Hoffnung für alle, die Sünde, die in mir wohnt. New International Version, Sin Living in Me. Und die Elberfelder, die in mir wohnende Sünde. Nun, warum ist das so wichtig? Weil eben da etwas in uns ist und nicht uns von außen befällt. Da ist ein Prinzip, da wohnt ein Prinzip in meiner menschlichen Natur. Die wohnt in mir, die hat sich da eben eingenistet, die lebt so vor sich hin und ist bereit, jederzeit zuzuschlagen. Die ist nicht immer an der Oberfläche. Sehr oft macht sie sich nicht bemerkbar, aber immer wieder in bestimmten Momenten kommt sie an die Oberfläche. Die in mir wohnende Sünde. Und wenn wir die Berufung haben, wenn wir eine Berufung verspüren, Menschen in ihrer Not zu helfen, dann müssen wir das wissen. Das müssen wir natürlich auch für uns zuerst wissen, aber auch in Bezug auf die Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Denn körperliche Krankheiten oder schwierige Erfahrungen oder traumatische Ereignisse werden eben von Menschen verarbeitet, die im Denken, im Wollen und im Fühlen von der innewohnenden Sünde mehr oder weniger beeinflusst sind. Verstehen wir das? Menschen, die traumatische Erfahrungen machen in ihrem Leben, die ihr Leben die ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht oder die länger in gespannten Situationen leben, die interpretieren diese Dinge eben mit der innewohnenden Sünde. Da ist etwas da, was diese Dinge mit beeinflusst. Und darum geht es in meinem Vortrag. Ich werde das dann genauer ausführen. Wir dürfen aber nicht aus den Augen verlieren, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass Jesus Christus uns erlöst hat. Das hat Kurt gestern Abend den rechtlichen Aspekt der Erlösung und den reinigen Aspekt der Erlösung darüber geredet. Brett in seinem ersten Vortrag sehr schön gesagt, dass wir uns nicht fürchten müssen, wenn wir von Sünde reden, weil wir dann weitergeführt werden von der Sünde zu dem Erlöser unserer Sünde. Er ist da, der uns diese Dinge wegnimmt. Also ich werde auch wieder ein wenig sündenlastig sein in meinem Vortrag, aber wir müssen uns nicht erschrecken oder frustriert sein oder deprimiert werden, weil wir wissen dürfen, dass Jesus Christus am Kreuz für diese Sünde gestorben ist. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Gott uns so sieht. Das ist der rechtliche, der forensische Aspekt unserer Erlösung. Gott sieht uns so, du bist rein. Du bist in meinen Augen rein. Du bist in meinen Augen geheiligt, heilig. Da ist kein Flecken und keine Runzel mehr in meinen Augen, in den Augen Gottes. Du bist gerecht gemacht, völlig gerecht. Dir wird keine Sünde, kein kleines Fehlerlein mehr angerechnet. Du bist vollkommen gemacht. Du bist bereits verherrlicht in Gottes Augen. Das ist das, wie er mich rechtlich sieht. Ich sitze mit Christus bereits im Himmel. Das ist die gute Nachricht. Darüber dürfen wir uns freuen, auch wenn wir jetzt über die Sünde reden. Und darüber, wie die Sünde mich beeinflusst und auch in gewissem Maß die Beziehung zu Gott. Das ist unsere Hoffnung. Unsere zukünftige Hoffnung, dass das alles hier einmal sichtbar wird und realisiert wird. Dann, wenn Christus wiederkommt, dann werden alle Überreste der Sünde vollkommen weggetan und dann wird das sichtbar und offenbar und fühl- und erfahrbar. Aber wir haben auch nochmal eine Hoffnung, dass wir dahin wachsen in unserem täglichen Lebenswandel, dass wir nicht immer die gleichen armen Sünder bleiben müssen, sondern es gibt Fortschritt in unserem persönlichen Leben. Es gibt Sieg auch über sündhafte Gewohnheiten. Das ist die Hoffnung, die wir jetzt haben. Damit können wir leben. Wir werden auf dieser Erde schon Jesus Christus ähnlicher gemacht. Es ist ein Kampf. Es ist der tägliche Kampf, den die Bibel bezeichnet als den Kampf vom Fleisch gegen den Geist und umgekehrt. Während Gott uns also als Heilige, als reine, gerechte und vollkommene und Verherrlichte ansieht, erfahren wir mit unserem Körper und Geist auch noch etwas von unserer Ungerechtigkeit, von unserer Unerlöstheit und Unvollkommenheit. Diese Dinge, die werden zwar verändert, aber wir geben zu, dass wir alle damit zu kämpfen haben. Das ist dieser Punkt. Dann etwas weiteres noch als Einleitung. Einer der wichtigsten Grundsätze ist, dass jeder Mensch immer eine Beziehung zu Gott hat. Wir hören ja manchmal, ja, dieser Mensch hat keine Beziehung zu Gott. Das ist falsch. Es gibt keinen Menschen, der über diese Erde geht, der keine Beziehung zu Gott hat, sondern jeder Mensch lebt in Beziehung zu Gott. Da gibt es keine Neutralität. Entweder es ist eine Liebesbeziehung, entweder es ist eine geklärte Beziehung oder es ist eine feindliche Beziehung, eine kriegerische Beziehung. Da gibt es keine Neutralität. Also wenn wir einen Menschen vor uns haben, dann ist seine Beziehung zu Gott entweder völlig geklärt oder im Fall eines Gläubigen vielleicht grundsätzlich geklärt, aber es sind noch Dinge da, die nicht gut sind, die eben in Gottes Augen feindlich sind, oder es ist jemand da, der in einer grundsätzlich feindlichen Beziehung Gott gegenüber lebt. Er gibt es nicht zu. Er sagt, ja, ich glaube an Gott und das ist schon gut, alles und so. Aber wenn man dann tiefer bohrt, dann kommt diese Feindschaft hervor. Es gibt keine Neutralität. Die Frage ist also, inwiefern ist die Beziehung zu Gott durch Sünde gestört? Und das führt nochmal zu einem weiteren Punkt. Die Frage nochmal, was ist denn eigentlich Sünde? Kurt hat das gestern schon angesprochen, kurz in seinem Vortrag. Er hat eine Definition gebracht. Und ich möchte auch nochmal eine Definition bringen, die inhaltlich die gleiche ist. Sünde ist die natürliche, menschliche, rebellische Gesinnung und Haltung gegen Gott und seinen heiligen Willen. Ich habe das da in Klammern eine aversive Disposition genannt. Das tönt noch schlau, oder? Eine Aversion. Jemand, der eine Aversion hat gegen irgendetwas, der hat einen Ekel. Ich habe eine Aversion, wenn Menschen in der Nase bohren. Das ekelt mich, oder? Und so gibt es Menschen, die haben eine Aversion gegen Gott. Nämlich alle, die nicht wiedergeboren sind, die haben diese aversive Disposition, eine Haltung, eine Persönlichkeitsstruktur, das ist die Disposition, eine Persönlichkeitsstruktur, die sich vor Gott und seinen Geboten ekelt. Und das ist die Sünde in ihrem Wesen und die wohnt in uns, auch in uns Gläubigen noch, weil der Apostel Paulus redet da ja von sich als Christen, von der Sünde, die in ihm wohnt und auch in uns noch wohnt. Das sind Teile einer aversiven Disposition, nicht wahr? Wenn wir also Leute vor uns haben, dann können wir klug reden und sagen, ja, ich kann dir jetzt die Diagnose geben. Du hast eine aversive Disposition. Das tönt dann schon ein bisschen fachlicher und wissenschaftlicher und die Leute haben sofort Vertrauen zu uns. Diese Sünde verdirbt den ganzen Menschen. Und darum redet man in der Theologie von der völligen Verderbtheit. Nun, völlige Verderbtheit meint nicht, dass wir zu keiner anständigen Lebensäußerung mehr fähig zu sein, dass wir so schlimm sind, wie wir nur sein können. Es gibt ja sehr viele anständige, vorbildliche Menschen, auch unter Nichtchristen. Und trotzdem bezeichnet die Bibel sie als völlig verderbt, vielleicht nicht mit diesem Begriff, aber mit diesem Inhalt. Das bedeutet vielmehr die völlige Verderbtheit, dass alle Teile und Fähigkeiten des Leibes und der Seele von der Sünde beeinträchtigt sind. Alle Teile und Fähigkeiten des Leibes und der Seele sind von der Sünde verdorben oder eben beeinträchtigt. Das ist ganz wichtig. Und darüber wollen wir heute Morgen nachdenken, weil das ist sehr zentral in der Seelsorge, in der Analyse eines Problems. Das sind die zentralsten und tiefsten, die tiefsten Dinge. Tiefer geht es nicht mehr. Es gibt nichts Tieferes als die völlige Verderbtheit. Das ist der tiefste Punkt und hier muss angesetzt werden. Nun also erstens, die Sünde beeinflusst das Denken. Der Apostel Paulus macht Folgendes deutlich, dass das Denken des natürlichen Menschen verfinstert ist. Einige Bibelstellen haben wir gestern schon gelesen. Römer 1, Vers 21, weil sie Gott kannten, die Menschen ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Sehen wir das? Da wird das Denken angesprochen, die Überlegungen, die Gedanken, das unverständige Herz, damit ist eben der ganze Denkapparat des Menschen gemeint. Die Überlegungen und das Denken ist verfinstert. Eine weitere Aussage, obla, das ist zweimal. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Also Dinge, die mit Gott zu tun haben, die mit dem Heiligen Geist zu tun haben, die geistlichen Wahrheiten über den Menschen und über Gott, kann der natürliche Mensch nicht erkennen. Er ist nicht fähig. Er hat keine Fähigkeiten. Also wenn wir in diesem Raum sind, dann gibt es hier ganz viele Wellen und Schwingungen. Und in diesem Raum sind ganz viele Bilder und Stimmen. Und bevor ihr mich für verrückt erklärt, möchte ich euch einfach sagen, wenn ihr den richtigen Empfänger hättet, einen Fernsehapparat oder einen Radio, dann würdet ihr diese Dinge vernehmen. Diese Bilder und diese Stimmen, die hier im Raum sind. Weil aber der natürliche Mensch diesen Empfänger nicht hat, hört er und versteht er diese Dinge nicht. Das ist ein Bild eben dafür, dass der natürliche Mensch nichts versteht von Gottes Wahrheit. Er kann es vielleicht intellektuell irgendwo einordnen, danke, aber er kann es nicht wirklich erkennen und verstehen, wie er es sollte. Dann in Epheser 4, Vers 17 bis 18. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, das sind also die Christen in Ephesus, wie auch die Nationen wandeln in Nichtigkeit ihres Denkens. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Auch hier sehen wir wieder, wie das Denken beeinflusst ist von der Sünde. Finsterung am Verstand, die Nichtigkeit des Denkens und die Unwissenheit, die Verstockung wieder des Herzens. Was der Apostel hier nicht sagen will, ist, dass die Sünde uns dumm macht, weil es gibt sehr viele intelligente Nichtchristen, sehr viele fähige Nichtchristen, die viele Dinge richtig und gut machen. Aber dem Apostel Paulus geht es hier um die moralische Denk- und Urteilsfähigkeit. Und die ist beeinträchtigt, die ist blockiert. Die moralische Denk- und Urteilsfähigkeit. Zu denken und zu urteilen, wie Gott es tut und Gott darin Recht zu geben, das kann der Ungläubige nicht. Da ist er verblendet, da ist er eben beeinträchtigt. Der natürliche Mensch beurteilt seine Lebensumstände und seine Situation, in der er sich befindet, nicht so, wie Gott sie beurteilt. Er beurteilt sie nicht im Licht von Gottes Geboten. Er wird nicht fragen, was sagt Gott zu meinen Entscheidungen, was sagt er zu meiner Lebenseinstellung und was sagt er zu meiner Art, wie ich Konflikte löse und wie ich auf Probleme eingehe. Er fragt nicht danach. Er denkt ohne Gott. Und wenn er über Gott nachdenkt, kommt er zu falschen Schlüssen. Und selbst wenn ein Nichtchrist einen Ratschlag gibt, der nach der Bibel richtig beurteilt ist, beachtet er nicht die Beziehung des Ratsuchenden zu Gott. Und hier gibt es eben das große Problem in einer säkularen, nichtchristlichen Beratung. Ein säkularer Berater wird dem Ratsuchenden vielleicht in gewissen manchen Dingen einen richtigen Ratschlag geben können, aber er wird nicht in Gottes Kategorien über die Lage des Ratsuchenden denken. Und weil auch wir Christen nicht ganz frei sind von dieser in uns wohnenden Sünde, darum kann es auch bei uns geschehen, dass wir unser Leben nicht im Licht von Gott betrachten. Viele Christen, immer mehr Christen, gehen sehr locker um mit gewissen Dingen. Und Gott kann doch nicht wollen, dass ich eine unglückliche Ehe führe. Darum lasse ich mich scheiden. Ein anderer sagt, wenn Gott mich doch mit einer homosexuellen Neigung geschaffen hat, dann kann er doch nicht dagegen sein. Ich habe das ja nie gewählt. Das ist in mir angelegt. Warum soll Gott etwas dagegen haben? Das sind auch Argumente von Christen. Ich halte diese Situation nicht mehr länger aus und Gott tut auch nichts und darum muss ich mich selber rächen. Ich muss selber für mein Recht eintreten. Gott hasst mich, sonst würde er mich nicht derart leiden lassen. Oder alle diese Menschen haben sich gegen mich verschworen und Gott steckt mit ihnen unter einer Decke. Die Verfinsterung des Verstandes, verursacht durch die in mir wohnende Sünde, man könnte auch sagen, die Verfinsterung des Verstandes, das sind verdrehte Denkkategorien oder Denkmuster, und die stellen sich gegen Gottes offenbarte Wahrheit. Nun, wie gesagt, ich sage nicht, dass eine sündhafte Tat meine seelische Not verursacht hat. Ich habe gesündigt und jetzt gibt mir Gott eins auf den Deckel und darum leide ich. Das meine ich nicht. Ich sage, dass die in mir wohnende Sünde verdrehte Denkkategorien und Muster verursacht und dass diese die eigentliche tiefere Not sind als die äußeren Probleme, die an mich herankommen. Und hier muss die Seelsorge eben ansetzen, an diesem Punkt. Der Apostel Paulus, der schreibt im Römerbrief: Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Damit meint er, denkt nicht in den gleichen Schemata, in den gleichen Denkschemen wie diese Welt. Und mit Welt meint er die Weltordnung ohne Gott, also das Leben von Gott losgelöst. Eine Weltordnung, die eben ihr Denken nicht von Gott bestimmen lässt. Wenn wir jetzt diesen ersten Teil lesen, dann könnte man einfach denken, ja, also ich soll mich nicht so verhalten, wie es die Welt tut. Ich soll nicht stehlen, ich soll nicht lügen, das tun die ja alles, ich soll nicht Ehe brechen und so weiter. Da ist ein gewisses Problem. Ich stehle nichts im Laden, ich töte nicht, ich breche meine Ehe nicht. Aber während man so äußerlich handelt, kann es trotzdem vorkommen, dass man im Inneren doch noch in den Kategorien der Welt denkt. Ein Beispiel: Willi Weichei besucht seit 30 Jahren eine Freikirche. Seine Ehe ist schon seit längerem völlig zerrüttet. Man merkt aber von außen nichts. Und Willi würde eigentlich auch gerne fremd gehen. Er hätte an der Arbeitsstelle hätte auch die Möglichkeit dazu. Er würde sich im Innersten gerne seine kaputte Ehe auflösen. Nun weiß aber Willi, dass seine ganzen Freunde, die er nur noch in der Freikirche hat, dass die dagegen sind, und er fürchtet auch die ganzen Konsequenzen, das ganze Drum und Dran, was damit zusammenhängen würde. Da kommt der Prediger nach Hause, da kommen sonst noch Leute und das wird dann so mühsam, da habe ich irgendwie keine Lust und Angst davor. Und deswegen hält er den äußeren Rahmen so ein wenig zusammen. Aber eigentlich beneidet er diejenigen, die die Freiheit haben, sich scheiden zu lassen, kurz darauf wieder befreundet sind und dabei auch noch glücklich sind. Denn er sieht diese auch in christlichen Kreisen. Da ging es gut. Ach, die hatten es schön. Das ist eben zu wenig, wenn wir nur jemandem sagen, schau, du musst jetzt einfach richtig tun. Tu jetzt einfach das nicht mehr und tu das. Dann kommt das schon wieder gut. Dann verschwindet deine Depression oder dein Problem oder so. Das ist zu wenig. Einfach nur nicht gleichförmig dieser Welt sich zu verhalten, ist eben zu wenig. Darum sagt der Apostel mehr. Er sagt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Wieder dieser Begriff des Denkens. Die Sünde beeinflusst das Denken und das Denken des Christen muss erneuert werden, damit ihr prüfen mögt, damit ihr erkennt, immer besser und klarer erkennt, wie ihr in Gottes Willen leben könnt. Diese Bibelstelle ist sehr zentral in Bezug auf unser Thema der Seelsorge. Menschen, die in Not sind, zu helfen. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir ihnen helfen, das verfinsterte, teilweise vielleicht verfinsterte Denken erneuern zu lassen. Und das ist ein anhaltender Erneuerungsprozess. Der ist nicht mit einer 12-monatigen Jüngerschaftsschule erledigt, sondern der hält an. Das geht nicht immer ganz so schnell, dass wir denken, ja, jetzt habe ich diesen Kurs besucht und dann habe ich diesen Kurs besucht und jetzt habe ich ein erneuertes Denken und lebe für den Rest meines Lebens ohne Schwierigkeiten. Nein, sondern die innewohnende Sünde, die macht sich immer wieder an verschiedenen Orten bemerkbar und es geht darum, diesen Erneuerungsprozess an sich geschehen zu lassen während unseres ganzen Lebens. Auch da gibt es natürlich Fortschritt, das ist klar. Wir erkennen manchmal Gottes Handeln an uns eben nicht richtig. Wir vergessen Gott in unseren Lebensumständen oder wir denken zu gering über Gottes Kraft, die an uns und in uns wirkt. Oft hängen unsere Probleme mit mehreren solchen Denkfehlern zusammen. Wir denken zu gut über uns. Das ist ein Problem. Brad hat das in seinem Vortrag gestern angesprochen. Wir denken zu gut über uns. Wir denken zu wenig schlecht über uns. Und wenn uns etwas Schlechtes passiert, dann sind wir enttäuscht über uns. Und dann können wir uns nicht vergeben, oder? Ich kann mir das einfach nicht ergeben, klingt sehr demütig, ist aber eigentlich versteckter Stolz. Warum kann ich mir nicht vergeben? Ja, weil ich mir das nicht zugetraut habe, dass ich so schlecht bin. Ich kann mir meine eigene Schlechtigkeit nicht akzeptieren. Und dann muss ich so tun, wie wenn ich ganz schrecklich enttäuscht wäre von mir selber. Enttäuschung ist eben manchmal gut und wichtig, dass wir uns unserer Selbsttäuschung entledigen. Also wir denken zu gut über uns und wir denken gleichzeitig zu gering über Gottes Kraft. Meistens geht das zusammen. Wir denken zu gut über uns und zu gering über Gottes Kraft. Gott muss uns ein bisschen erlösen, aber nicht so sehr, weil ich bin ja schon noch ein bisschen auch gut, oder? Nein, je schlimmer wir dran sind, desto größer wirkt sich Gottes Kraft aus, wenn er in uns Dinge verändert. Der Heilige Geist, der Jesus Christus von den Toten erweckt hat, diese gleiche Kraft wohnt in uns. Das wäre auch mal ein Seelsorgethema, dass man mehrere Vorträge wirklich vertiefen könnte. Diesen Aspekt der innewohnenden Kraft des Geistes. Das hat etwas mit dem November zu tun. Also ich lade euch jetzt schon alle herzlich ein für die November-Sitzung. Da geht es nämlich um Veränderung. Wie können wir verändert werden? Herzlich willkommen. Können wir mit unserer Neigung zur Sünde, mit unserer Neigung zu falschen Denkmustern, unserer Neigung zur Sucht, zur Maßlosigkeit, können wir unsere Neigung zum Selbstmitleid, können wir das überwinden, anhaltend? Die Antwort ist ja, durch Gottes Kraft können wir das tatsächlich. Wir müssen aber lernen, in den Kategorien zu denken, die uns das Neue Testament vermittelt. Und wir müssen dieses Denken den Ratsuchenden vermitteln und mit ihnen beten. Und das ist ein ebenfalls wichtiger Aspekt, dass wir mit ihnen beten, dass Gott ihnen die Augen ihres Herzens auftut. Wir können auch andere Worte benutzen, wenn uns das zu fromm ist. Aber darum geht es letztlich, dass der Ratsuchende wirklich auch versteht und erkennt, wie groß die Kraft ist, die in ihm wohnt. Die Kraft des Geistes und gleichzeitig wie groß die Kraft ist, die ihm das Leben schwer macht, die in ihm wohnende Sünde. Das Prinzip gilt auch für die nächsten beiden Punkte, die nicht mehr ganz so lang sind. Der zweite Punkt, die Sünde beeinflusst den Willen. Die völlige Verderbtheit, die betrifft auch den menschlichen Willen. Paulus macht das im Römerbrief deutlich. Er sagt, die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Nun, Feindschaft gegen Gott bedeutet eben, dass sich der natürliche Mensch nicht dem Willen Gottes unterordnet. Dass er nicht sagt, dass er innerlich nicht zustimmt und sagt, ja, von ganzem Herzen, ja, Gottes Wille, das ist das einzig Wahre. Sondern er ist fleischlich gesinnt und deswegen feindlich gesinnt gegen Gott. Er will nicht das tun, was Gott will. Er will nicht, der natürliche Mensch will nicht zu Gott kommen. Jesus sagt das im Johannesevangelium, ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr ewiges Leben habt. Seht ihr, das ist euer Problem, sagt Jesus zu den religiösen Pharisäern. Ihr wollt nicht zu mir kommen. Und in Johannes 8 drückt er es noch etwas krasser aus. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Ihr wollt nicht den Willen des Vaters im Himmel tun, ihr wollt nicht zu mir kommen, sondern im Gegenteil, ihr wollt das tun, was der Teufel will, weil er euer Vater ist. Das sind harte Worte, aber sie sind heilsam. Weil sie uns dahin bringen, dass wir beten, Herr, mach mich willig. Wecke in mir den Willen, nach Gottes Geboten zu leben. Niemand kommt zu mir, es sei denn, der Vater zieht ihn, sagt Jesus. Es ist der Vater, der den natürlichen, verfeindeten Menschen willig macht und dann kommt der Mensch. Willig gemacht durch die Wiedergeburt, durch die Innewohnung des Heiligen Geistes, kommt der Mensch zu Gott. Nun, ich rede hier vom natürlichen Menschen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch wir Christen, die wir erlöst sind, noch nicht ganz völlig befreit sind und dass die Sünde, die eben dieses Prinzip ist, auch unseren Willen beeinträchtigt. Manchmal sich bemerkbar macht. Auch über den Willen des Christen redet der Apostel Paulus in einer sehr nüchternen Sprache. Er sagt, denn das Gute, das ich will, ich, der Erneuerte, übe ich nicht aus. Das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wir sehen hier diesen Konflikt. Da ist noch etwas in mir, das will nicht. Das treibt mich weg von Gott, von seinem Charakter und seinen Geboten. Und in Galater 5 sagt er, das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das ist an Christen geschrieben. Der Paulus schrieb an die Christen in Rom und er schreibt an die Christen in Galatien. So sieht es in uns aus. Auch unser Wille ist angegriffen von der innewohnenden Sünde. Wir finden in uns Willensäußerungen, die nach wie vor dem Willen Gottes entgegengesetzt sind. Nicht immer, nicht ständig, aber besonders dann, wenn gespannte Situationen uns bedrängen, wenn Probleme von außen auf uns zukommen. Manche Christen widerstreben einem Gebot oder einem klaren Befehl in der Bibel, besonders dann, wenn es unangenehm wird. Sie wollen in einem bestimmten Bereich eben doch keine Veränderung. Sie wollen frei werden von den Konsequenzen ihres falschen Denkens und Handelns. Sie wollen Befreiung von den Konsequenzen, von dem, was beschämend ist, von dem, was mich in den Augen der anderen als unangenehm erscheinen lässt. Aber sie wollen nicht wirklich die wirkliche Veränderung, die tiefe Erneuerung. Manchmal. Täuschen vielleicht sogar den Seelsorger oder die Beraterin. Da nimmt ein Seelsorger einem Ehepaar vor dem ersten Beratungsgespräch das Versprechen ab, dass sie alles zu tun bereit sind, was Gott von ihnen verlangt, damit ihre Beziehung zu Gott und zueinander besser wird. Beide sagen, ja, ich bin bereit, doch, das möchte ich. Doch mindestens einer von beiden denkt, nein, ich sage dann schon, wo ich aufhöre. Ich sage dann schon, wie weit du mit uns gehen kannst. Und weigert sich eigentlich doch. Er will nicht wirklich an sich arbeiten lassen. Der eine will eine bessere Ehebeziehung, dass die Frau wieder oder der Mann wieder zufrieden ist, dass alles wieder ein bisschen mehr stimmt. Aber dieses Ding, das da drin tief falsch ist, das will er eigentlich, will sie eigentlich gar nicht verändern. Das kann zum Beispiel ein Problem sein in einer Beratung. Und wenn das an die Oberfläche kommt, das kommt meistens an die Oberfläche, wenn man sagt, also ich gebe dir die folgende Hausaufgabe bis nächste Woche und ich gebe dir diese Hausaufgabe auf die nächste Woche. Und man trifft sich nächste Woche wieder und der eine hat die Hausaufgaben nicht gemacht, dann kann man ja mal denken, okay, das kann mal vorkommen. Und man gibt die gleiche wieder auf und sie ist wieder nur halb gemacht und beim fünften Mal immer noch nicht. Da merkt man, du willst gar nicht. Du willst keine Veränderung. Du willst, dass dein Partner zufrieden ist, du willst, dass das Boot wieder einigermaßen auf ruhiger See schaukelt, aber du willst nicht wirklich die tiefe Erneuerung deines Denkens. Und da kann es eine Hilfe sein, wenn der Seelsorger den Betreffenden, oder er muss es sogar, den Betreffenden mit Sanftmut darauf hinweist, das hat etwas mit dem fleischlichen Willen zu tun, was du da tust. Deine Weigerung zu wollen, das hat etwas damit zu tun, dass du deinem Fleisch nachgibst. Und dafür gibt es Vergebung. Und das kannst du zu Gott bringen. Und hier kannst du umkehren. Und ich möchte dich auffordern und ermahnen, kehre um von deiner falschen Haltung, von der Verstockung deines Willens. Das ist nicht gut. Das führt weiter hinein und tiefer hinein in die Probleme. Du kannst das überwinden mit der Kraft des Heiligen Geistes, deinen fleischlichen, falschen Willen. Oder vielleicht spürt ein Ratsuchender wieder göttliche Wünsche und Kräfte und fragt sich, ja, woher kommt das? Das ist ja furchtbar. Jetzt hatte ich den heftigen Wunsch, jemandem Schmerzen zuzufügen. Oder ich hatte irgendein heftiges Verlangen nach dem oder dem. Das kommt aus dem Fleisch, das den Willen eben versucht in den Griff zu bekommen. Und das Fleisch kann überwunden werden. Dazu sagt der Apostel in Römer 6 bis 8 sehr viel und auch in Galater 5 und 6. Da gibt es Hoffnung auf tiefgreifende Veränderung. Nun, wenn wir vom Willen und vom Fleisch reden, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Die Sünde beeinflusst auch das Gefühl. Denn unser Wille hängt auch irgendwie mit unseren Gefühlen zusammen. Wenn ich im Migros bei der Fischabteilung stehe und da ein großes Stück rosaroten Lachs sehe, dann weckt sich das ein Gefühl in mir. Ein Gefühl des Und ich will diesen kaufen. Nicht wahr? Manchmal oder sehr oft wird unser Wille auch von unseren Gefühlen bestimmt. Also Wille und Gefühl hängen stark damit zusammen. Und natürlich auch das Denken, das ist alles irgendwo ineinander verwoben. Und doch gibt es auch Unterschiede. Also Gefühle bewegen unseren Willen. Weil sich etwas gut anfühlt, will ich es tun. Und da können wir uns ja auch konditionieren, wie den Hund, den pavlovschen Hund, oder? Zuerst Futter, dann Glöckli, dann wieder Futter, wieder Glöckli, wieder Futter, wieder Glöckli, irgendwann nur noch Glöckli und dann kommt er. Weil, der weiß, Futter und Glöckli gehören zusammen. Das passiert bei uns auch, dass wir fast automatisch auf gewisse Dinge reagieren, die wir uns ansehen. Wir gewöhnen uns daran und so entsteht dann auch die Sucht. Zuerst tut man etwas nur einmal, dann dreimal, dann fünfmal und dann kann man es nicht mehr lassen. Und überall, wo man hinsieht, sieht man gewisse Dinge, die einen dann sofort daran erinnern und wegziehen. Die Gefühle sind also sehr da rein involviert. Der Apostel Jakobus sagt, Ein jeder wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen wird. Hier steht nicht Gefühle, aber ich würde jetzt mal sagen, dass die Begierden eben sehr stark unsere Gefühle beinhalten. Also jeder wird von seiner eigenen Begierde fortgezogen. Und das müssen wir uns auch merken. Ich wurde einfach dahingezogen. Ich konnte nicht, ich wurde, eine Kraft hat mich erfasst und ich wurde gezogen. Ja, woher kommt denn diese Kraft? Das ist meine eigene Begierde. Die zieht mich in die Sünde hinein. Nicht eine äußere Sache, sondern wir werden versucht, wenn wir von unserer eigenen Begierde fortgezogen werden. Das sind unsere eigenen Gefühle. Und auch wir Christen erleben diese Begierden und Gefühle. Der Apostel Paulus schreibt im Römer 13, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Und die gute Nachricht gefällt mir an dieser Stelle, weil sie das ein bisschen gut formuliert. Hätschelt nicht eure alte selbstsüchtige Natur, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. Die selbstsüchtige alte Natur zu hätscheln, das hat auch sehr viel mit Selbstmitleid zu tun. Ich muss mich belohnen, weil ich jetzt gequält wurde. Ich muss mich ein wenig hätscheln. Meine alte Natur, bin ich nicht ein ganz Armer? Ach, ich muss jetzt irgendetwas tun und mich ein wenig pflegen. Und so werden Gefühle wach, die nicht gut sind. Und gerade in Drucksituationen oder bei traumatischen Ereignissen, zwischenmenschlichen oder anhaltenden Notsituationen, sind wir gerne bereit, unsere selbstsüchtige Natur zu hätscheln. Das ist etwas, was oft automatisch geschieht. Und dadurch werden eben widergöttliche Emotionen freigesetzt. Auch Petrus ermahnt uns, Geliebte, ich ermahne euch als Beisaßen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Gute Nachricht, gebt den Leidenschaften nicht nach, die aus eurer selbstsüchtigen Natur aufsteigen und die ständig mit eurem guten Willen im Streit liegen. Hier geht es nicht nur um erotische oder um sexuelle Gefühle, es geht um ganz viele verschiedene Gefühle, die aus unserem Fleisch kommen. Gier, Maßlosigkeit, Neid, Hass, Zorn, Schadenfreude, Lust, Selbstmitleid, Stolz und so weiter. Alle diese Dinge, die uns das Leben eben schwer machen und von denen wir uns aber eigenartigerweise oft Hilfe erhoffen. Wir lassen diese Dinge zu und pflegen diese Dinge, als ob sie uns in unseren schwierigen Umständen helfen könnten. Oder? Die Lust, die hilft mir, über ein Problem hinwegzukommen. Die Schadenfreude auch, da ist ein Problem, ich wurde ungerecht behandelt. Nun warte ich, bis diesem endlich etwas geschieht, das noch schlimmer ist, als was er mir angetan hat. Das hilft mir dann in meinem Leid, denken wir und denkt der Ratsuchende. Das sind alles aber Gefühle, die aus der unerlösten Natur von uns hervorbricht. Starke Gefühle können uns zu falschen Handlungen und falschen Denkweisen verführen. Oft sind es eben erst die starken Gefühle und Leidenschaften, die uns in die Irre führen. Und auch zu falschen Handlungen und falschen Denkweisen verlocken. Wenn ein Ratsuchender solche Gefühle zeigt, dann ist es ebenfalls wichtig zu unterscheiden und einzuordnen, woher sie kommen. Was ist die Zweitursache? Wo haben sie ihren Ursprung? Wie soll der Ratsuchende damit umgehen? Wie soll er sie im Licht des Heiligen Geistes einordnen und verstehen? Es gibt auch in diesem Bereich Dinge, die nicht Sünde sind, nicht grundsätzlich Sünde sind. Der Hass gegen die Sünde zum Beispiel, der ist biblisch. Oder die Bitte um Gerechtigkeit, die Märtyrer vor Gottes Thron, die enthauptet sind, die fragen Gott, wie lange, Herr, rächst du nicht unser Blut? Und der Herr sagt ihnen nicht, aber was denkt ihr auch? Stellt ihr, liebt doch eure Feinde. Nein, er sagt, wartet noch einen kurzen Moment. Das kommt. Ich werde euch Gerechtigkeit verschaffen. Aber ich werde es tun und nicht ihr müsst es tun. Ich werde es tun, denn meine Gerechtigkeit ist vollkommen. Da geschieht nichts Unrechtes, nichts zu heftig und nichts zu wenig heftig. Es ist meine Rache und meine Gerechtigkeit. Also es gibt schon auch Gefühle, die nicht grundsätzlich falsch sind. Also, wir sehen, dass die Sünde diese Aversion und Rebellion gegen Gottes Charakter und seinen Willen sich in unserem ganzen Wesen ausgebreitet haben. Das ist so. Den Verstand, das Denken, das Wollen und das Fühlen, die sind beeinträchtigt von dieser aversiven Disposition, um diesen Ausdruck nochmal zu gebrauchen. Diese innere Abneigung gegen das, was Gott sagt, gut und richtig ist. Das steckt tief in uns drin. Kann überwunden werden durch die Kraft des Heiligen Geistes und eine anhaltende Erneuerung unseres Denkens. Und es kann wirklich Hilfe und Veränderung geschehen. Das soll ebenfalls gesagt werden. Noch einmal sehr deutlich. Wir sind erlöst. Unsere Stellung vor Gott ist absolut geklärt. Und wir sind auf dem Weg der Veränderung. Und wenn diese Sünden hervorkommen, dann dürfen wir sie Gott bringen, weil er sagt, das ist gut, ich habe nichts anderes von dir erwartet. Das ist das Gute. Gott ist nicht enttäuscht. Gott sagt nicht, wie kannst du nur? Das hätte ich jetzt nie von dir erwartet, dass du ein so schlimmer Sünder bist. Nein, wenn ich komme zu Gott mit meiner Sünde, dann sagt er, schön, dass du kommst, ich habe auf dich gewartet. Und ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Komm, ich nehme das weg und du bist frei und gerecht gesprochen. Trotzdem gilt auch das, was Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. In meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Ein Problem, eine Schwierigkeit, eine Notlage, eine Krankheit, eine schlimme Erfahrung, die von außen an uns herantritt, das ist wirklich schwierig und gibt uns genug Grund, Mitleid zu zeigen mit dem Menschen, der kommt und sein Problem uns präsentiert. Da haben wir wirklich Mitleid, weil wir solche Dinge manchmal auch erfahren und mitfühlen können. Doch was uns wirklich das Leben erschwert, wenn wir längere Zeit unter intensivem Druck stehen, ist eben die völlige Verderbtheit unseres Fleisches, die innewohnende Sünde. Unser getrübtes Denken, der Wille, die Begierden des Fleisches, die machen sich bemerkbar, wenn der Druck steigt und verstärken die Probleme um ein Vielfaches. Und das kommt dazu, sie belasten die Beziehung zu Gott. Denn diese sündhaften Regungen sind tatsächlich Sünde und richten sich tatsächlich immer gegen Gott, auch wenn ich nicht denke, ich habe jetzt etwas gegen Gott. Ich hasse ja nur meinen Ehepartner. Das hat ja mit Gott gar nichts zu tun, oder? Das geht nicht. Wie kannst du deinen Ehepartner hassen und sagen, du liebst Gott? Das klärt der Johannes im ersten Johannesbrief sehr gut. Was sagst du, ich liebe Gott, den ich nicht sehe, aber deinen Bruder, den du siehst, den liebst du nicht. Das geht nicht. Also das ist immer zusammen. Darum, der biblische Lösungsansätze. Wenn Menschen mit einem Leiden Rat suchen, muss der Seelsorger sich zunächst einmal bewusst sein, hier ist jemand, der leidet, und zwar in zweifacher Weise. Er leidet unter einem äußeren Problem vom sündhaften Umgang mit dem präsentierten Problem, muss ich da unterscheiden. Also es gibt ein äußeres Problem, ein präsentiertes Problem, was wirklich schwierig ist. Mein Ehepartner schlägt mich. Das ist ein Problem. Und da dürfen wir nicht sagen, Das lassen wir jetzt mal auf die Seite. Du bist der Sünder. Und jetzt schauen wir mal in dein Herz. Also es ist wirklich ein Problem da. Aber wir müssen unterscheiden, da ist ein Problem. Und da ist der sündhafte, in Anführungszeichen, Umgang mit dem Problem. Die Reaktion, die aus meiner Verderbtheit herauskommt, das ist normalerweise immer die erste Reaktion. Und manchmal verhindert Gott das sofort und wir staunen selber über uns, wie wir reagieren konnten. Sofort richtig, sofort gut. Und die Situation hat sich sofort entschärft. Ein schwieriger Ehepartner, Mobbing am Arbeitsplatz, Kinder, die Drogen konsumieren, Arbeitslosigkeit seit 18 Monaten und so weiter. Das ist ein Problem. Aber eben, wie gehe ich damit um? Und wer nur die äußeren Dinge behandelt, der geht zu wenig tief. Was ich in meiner Kindheit erlebt habe, prägt mich. Was ich mit meinem Ehepartner erlebe, prägt mich genauso. Was ich an meiner Arbeitsstelle erlebe, das prägt mich auch. Wie man in meiner Kirche miteinander umgeht, auch da werde ich geprägt. Das ist das eine. Aber wie ich darauf reagiere, da wird vieles eben mitverursacht von der Sünde, die in mir wohnt. Und der Seelsorger muss dem Ratsuchenden helfen zu unterscheiden. Mit Mitgefühl und Verständnis, in dem Wissen, dass er selber unter der gleichen Sünde, unter dem gleichen Problem leidet. Und dann führt er den Ratsuchenden zur Buße. Und es ist wieder eine Frage, wie wir das tun, oder? Aber weil da wirkliche Sünde geschehen ist, muss der Ratsuchende auch darauf aufmerksam gemacht werden und muss ihm in liebevoller Weise gesagt werden, schau, das war nicht richtig vor Gott. Da musst du umkehren und da musst du um Vergebung bitten und Buße tun. Und du empfängst auch Vergebung. Gott vergibt dir das. Er ist ja da, er wartet ja auf dich, um dir vergeben zu können. Das ist ein zweiter Schritt, denn den Ratsuchenden in den Aspekten, wo wir gesehen haben, das hat etwas mit seiner verderbten Natur zu tun, zur Buße zu führen. Ihm aufzuzeigen, hier ist Sünde geschehen vor Gott. Wenn wir nochmal auf das Beispiel von Brad gehen, was der David getan hatte. Der hatte gesündigt an Bathseba und an Uriah, mindestens an den beiden Personen. Und als der Prophet Nathan zu ihm kam und ihm gesagt hatte, schau, das ist dein Problem, du bist der Mann, du bist der Sünder. Da hat David etwas erkannt, vor dir allein habe ich gesündigt. Diese Sünde, könnte man sagen, hat ja nicht viel mit Gott zu tun, nicht wahr? Er hat ja nur gegen Bathseba gesündigt, er hat ja nicht gegen Gott öffentlich rebelliert, er hat nicht geflucht oder sowas. Aber diese Sünde war letztlich doch Sünde gegen Gott und hat das Verhältnis zu Gott betrübt. Und diese Dinge sind ernst zu nehmen. Wenn wir Gottes Geist betrüben, dann müssen wir diese Dinge bekennen und auch den Ratsuchenden dahin führen, ihm sagen, schau, das kannst du und sollst du bekennen. Und dafür auch die Vergebung zusprechen. Und dann geht es auch natürlich darum, dass der Seelsorger dem Ratsuchenden anhand der Bibel weiterhilft und mit ihm Wege sucht, mit ihm Denk- und Handlungsweisen sucht und einübt, die Gottes Willen entsprechen. Und da helfen eben praktische Dinge auch. Was wollen wir jetzt tun? Wie kannst du dein Denken praktisch verändern lassen? Was tun wir in der nächsten Woche, damit da eine Veränderung in deinem Wesen, in deiner Haltung und in deinem Verhalten passiert? Anhand der Bibel neue Haltungen und Verhaltensweisen einüben, umsetzen und kontrollieren. Wie sieht das aus? Wie war das jetzt die vergangene Woche? Müssen wir da etwas ändern? War diese Aufgabe zu schwierig oder hast du wirklich verstanden, worum es geht? In der Bibel finden wir das Versprechen auch, dass Gott dem Ratsuchenden alles geben kann, was dieser braucht, um ein Leben zu leben, das Gott gefällt und segnen kann. möchte den Vortrag beenden mit einem etwas längeren Bibelabschnitt, der eigentlich noch viel stärker fruchtbar gemacht werden sollte oder könnte für eine biblische, tiefgreifende Seelsorge. Petrus schreibt, dass Gott uns durch seine göttliche Kraft alles geschenkt hat, was wir zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Er hat es dadurch getan, dass er uns Jesus Christus erkennen ließ, ihn, der uns in seiner Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Durch ihn haben wir wertvolle und unüberbietbare Zusagen erhalten. Wir sollen der Vernichtung entrinnen, der diese Welt durch ihre Leidenschaft verfallen ist, und an der göttlichen Unsterblichkeit teilhaben. Wir haben jetzt schon an dieser göttlichen Unsterblichkeit teil. Setzt deshalb alles daran, dass aus eurem Glauben sittliche Bewährung erwächst, dass aus der sittlichen Bewährung Erkenntnis, aus der Erkenntnis Selbstbeherrschung, aus der Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, aus der Standhaftigkeit echte Frömmigkeit, aus der Frömmigkeit Liebe zu den Glaubensgeschwistern, aus der Liebe zu den Glaubensgeschwistern Liebe zu allen Menschen kommt. Also wir sehen hier geht es eigentlich wirklich darum, dass wir Christen verändert werden von innen heraus. Durch die Erkenntnis von Jesus Christus soll etwas geschehen, und durch die Kraft, durch die göttliche Kraft, die in uns wirkt. Gott hat uns alles gegeben, um Veränderung zu empfangen. Er hat uns alles geschenkt durch seine göttliche Kraft. Und darum können wir alles daran setzen, dass hier etwas geschieht in unserem Leben. Aus dem Glauben, aus dem Vertrauen, sittliche Bewährung, daraus Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, echte Frömmigkeit sind alles Dinge, die ganz wesentlich eben mit unserem täglichen praktischen Leben, mit Seelsorge letztlich etwas zu tun haben. Amen.